Jetzt darf ich Andrea Meyerhoff begrüßen. Sie wird uns einführen. Komm doch gerne gleich mit nach vorne. Herzlich willkommen, Andrea. Andrea ist studierte Sozialarbeiterin. Du bist verheiratet, hast zwei erwachsene Söhne. Fast erwachsene? Was heißt das genau?
17 und 19.
Okay, der Schnitt 18, das ist sozusagen mittelerwachsen. Genau. Du lebst seit 87 hier in Berlin, stammst eigentlich aus Bielefeld und du bist außerdem im Vorstand von Gemeinsam für Berlin, dem Netzwerk, das ja auch diese Konferenz organisiert hat, und bist dort Tatsache auch als Netzwerkerin angestellt. Und in dem Bereich, sowohl in der christlichen als auch in der muslimischen Welt verankert und tätig. Außerdem engagierst du dich gesellschaftlich in der Bürgerplattform WIN, wir in Neukölln. Und zudem hast du vor 10 Jahren außerdem noch einen Master in Intercultural Studies gemacht. Das heißt, wer, wenn nicht du, bist geeignet, heute zu sprechen zu dem Thema. Ich freue mich sehr darauf, diese Reise jetzt, unsere letzte eigentlich Reise in einige Lebenswelten mit dir gemeinsam zu erleben, und übergebe sehr gerne jetzt an unsere Reiseführerin.
Dankeschön. Genau, unsere letzte Reise. Es geht um Muslime, kreative und von Armut bedrohte Menschen. Und das sind Menschen, wo man sagen würde, na, was haben die denn miteinander zu tun? Und das ist die Frage, die ich heute einfach mal in den Raum stellen möchte. Was haben Muslime, kreative und von Armut bedrohte Menschen miteinander zu tun? Das, was am ersten deutlich wird, ist, dass sie alle zu den Armen in unserer Gesellschaft gehören. Das verwundert uns leicht. Und Moment, ich muss hier noch mal kurz. Das verwundert uns leicht. Und wir werden uns das gleich noch mal genauer angucken. In Deutschland werden Reiche immer reicher und Arme immer ärmer. Das Vermögen in Deutschland ist immer ungleicher verteilt. Und in Deutschland wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Etwa 10% der Haushalte in Deutschland verfügen über mehr als die Hälfte des Vermögens im Land. Und etwa 50% der Menschen in Deutschland haben nur noch 1% des Vermögens. Und Deutschland ist das Land, nirgendwo in der ganzen Eurozone ist das Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Dazu gehören die Muslime. Die Muslime in Berlin sind etwa 300.000 Menschen, 350.000. Das wächst im Moment stark mit den ganzen Flüchtlingen. Der größere Teil immer noch sind die türkischstämmigen, etwa 200.000. Es ist so, dass etwa von den türkischen Familien 54% gehören zu denen, die zu den ärmeren Familien gehören. Sie gehören zu den unteren 10% mit dem geringen Nettoeinkommen. Und jeder dritte türkischstämmige Mensch im erwerbsfähigen Alter ist arbeitslos. Und etwa 20% der türkischen Jugendlichen in Berlin verlassen die Schule tatsächlich ohne Abschluss. Das sind Herausforderungen, die einfach unsere Stadt ausmachen, die die muslimische Community ausmachen. Und die das Leben auch im Miteinander ausmachen, wo ich glaube, für die Zukunft ist es nicht nur, dass es besser wird. Gerade diejenigen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, sind einfach etwas, wo ich glaube, da werden noch echte Sachen auf uns zukommen, mit denen wir uns weiter beschäftigen müssen. Sie selber empfinden sich oft als Außenseiter und als Sündenböcke. Das T-Shirt ist so ein bisschen Programm, ja? Hey Leute, dass die jungen Jugendlichen, ja, die haben, sagen, hey, keine Panik, ich bin nur Moslem, du brauchst aber keine Angst vor mir haben. Muslime gehören zu den Armen in unserer Gesellschaft. Aber genauso die Künstler. Das mag uns verwundern, weil gerade in der Kunstszene, man redet nicht gerne darüber, dass man eigentlich kein Geld hat. Dass man nicht weiß, wie man den nächsten Monat die Miete bezahlen kann. In Berlin gibt es etwa 20.000 selbstständige Künstler. Und ungefähr 160.000 arbeiten in der Kreativszene. Musik, Film, irgendwas, Kunst. Interessant ist, wenn man, viele Künstler können sich bei der Künstlersozialkasse versichern und haben dadurch eine gewisse Absicherung, auch wenn sie wenig verdienen. Das ist ein echtes Privileg, was Künstler haben. Aber viele haben sich darüber beschwert, dass man dort gar nicht so leicht reinkommt. Das heißt, diese Zahlen sind nur ein Ansatz wert, weil ganz viele Künstler sind halt eben nicht in dieser Künstlersozialkasse. Aber der jährliche Durchschnittsverdienst eines Künstlers, der also bei dieser Künstlersozialkasse angemeldet war, lag bei 15.000 Euro ungefähr. Bei den weiblichen Musikern, das ist so der geringste Beitrag, war es knapp über 10.000 Euro im Jahr als Einkommen. Das ist nicht viel Geld. Und die leben oft von der Hand in den Mund. Gestern Abend hat die junge Frau davon gesungen oder es beschrieben, dass sie, dass ihr Kontostand null ist und dass sie noch 6 offene Rechnungen hatte. Das kam in einem ihrer Songs vor. Und das ist die Realität von einigen Künstlern. Im Vergleich einfach die Armutsgrenze, wo man so sagt in Deutschland, ne, liegt ungefähr bei 11.749 Euro. Also, die Künstler gehören zu denen, die einfach zu den Ärmeren gehören. Jetzt ist es so, dass wir einen Stadtteil haben, wo diese Szenen ganz eng beieinander sind. Und das ist der Stadtteil, wo ich wohne, wo ich so einen gewissen Lokalpatriotismus mitbringe. Und da möchte ich euch gerne mit hinnehmen, in Neukölln. Wir hatten mal einen Bürgermeister, der hat gesagt, ich habe eigentlich so ein Ding, ne? Aber du machst das super. Genau, vielen Dank. Da ist es. Danke. Wir hatten mal einen Bürgermeister, der hat gesagt, Neukölln ist überall. Und das war sein Buch. Da hat er unglaublich viel Geld mit verdient. Und er wollte so aufrütteln und sagen, hey Leute, guckt euch mal Neukölln an. In 20 Jahren gibt es in ganz Deutschland die Probleme. Dann kam das nächste Buch und er sagte, der Autor, Neukölln ist nirgendwo. Leute, keine Panik. Es ist gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Aber die Zahlen in Neukölln sind tatsächlich besorgniserregend. Wir haben 53% der Bevölkerung in Nordneukölln. Wir können das gut unterteilen zwischen dem Norden, wo das einfach der Innenstadtbereich ist, im S-Bahn-Bereich. Da sind 53% der Menschen haben einen Migrationshintergrund. Und etwa 15% der Neuköllner sind arbeitslos. Das sind die aktuellen Zahlen von jetzt. Bei den Ausländern sind es 24%. Dazu gehören viele muslimische Leute. Und etwa 29% der Neuköllner bekommen Hartz IV. Das sind auch die, die arbeiten, aber von ihrer Arbeit nicht leben können. Bei den Ausländern sind es 38%, die verdienen einfach noch weniger. Und bei den Kindern sogar 70%. In Neukölln verlassen 21% der Kinder die Schule ohne Abschluss. Und 43% haben nur einen Hauptschulabschluss. Und 71% der Ausgaben, die Neukölln tätigen kann, gehen für die Transferleistung für Hartz IV und für Schule, für das, was die Kinder bekommen, für diese Schulmittelsachen. Und nur 1,7% des Haushalts von Neukölln kann frei investiert werden. Also der große Teil ist festgelegt, weil die Bevölkerung so arm ist, dass der Bezirk dafür aufkommen muss. Und der Bezirk hat kaum Spielraum, Akzente zu setzen. Und alle klagen darüber, dass keine Projekte finanziert werden. Neukölln versucht aber, Bildung zu fördern und auch Kultur zu fördern, weil das tatsächlich ein Bereich ist, der auch den Verantwortlichen in Neukölln auf dem Herzen liegt. Aber das geht nur mit einem ganz gewissen Beitrag. Ein Beispiel für Neukölln, wo das mit der Kulturförderung gut klappt, ist 48 Stunden Neukölln. Da kommen Künstler aus der ganzen Welt nach Deutschland, nach Neukölln und treffen sich dort. Irgendwann im Juni in dem Kiez, im Innenstadtbereich. Viele sagen, Künstler, die sich breit machen in einem armen Stadtteil wie Neukölln, sind die Vorhut der Gentrifizierung, das Schlagwort schlechthin. Die Situation vor 10 Jahren war, dass wir einen großen Leerstand hatten, dass es Orte gab, es gab viele leere Räume, viele leere Läden, vieles war am Runtergehen, Läden haben zugemacht, Leute sind weggezogen. Vor etwa 10 Jahren haben Künstler angefangen, diesen Stadtteil für sich zu entdecken, haben gesagt, wir sind auch arm, wir brauchen bezahlbare Räume zum Wohnen und zum Arbeiten und haben das in Neukölln gefunden. Und sie haben dort Räume übernommen, haben dann ihre Geschäfte, ihre Kunstszene aufgebaut, haben Cafés auch eröffnet, haben Freiräume gehabt und es zogen sich nach und nach dann andere Cafés dazu, es kamen Restaurants dazu, es kamen Bioläden dazu, ja. Und man hat einfach gesagt, wir wollen, das hattet ihr noch gar nicht, genau. Das ist das Schreckgespenst von Neukölln. Ich lese es euch nicht vor. Die Gentrifizierung ist etwas, was es halt nicht nur in Berlin gibt. Es gibt es inzwischen in Hamburg, in Köln, aber auch in Amsterdam, in Kopenhagen, Barcelona, London, Warschau oder Prag. In vielen Ländern passiert genau das Gleiche. In Gebieten mit einem niedrigen sozialen Status ziehen Menschen, gerade auch aus der Kunst- und Kreativszene, dazu. Die Mieten steigen und es passiert eine Verdrängung der bisherigen Bevölkerung. Und nachdem sich halt Künstler und Kreative in dem Bezirk eingenistet haben oder eingemietet haben, dann folgen trendige Cafés und Restaurants. Künstler sind aber oft genauso Verlierer dieser Entwicklung wie die Muslime oder die Armen in dem Stadtteil, weil sie nämlich auch Leute sind, die von wenig Geld leben. Und auch die müssen dann weiterziehen und sich andere Räume suchen, wo sie sich ausleben können. Ich glaube, dass diese Herausforderung der Gentrifizierung, die sich mit diesen drei Lebenswelten auch im Besonderen nochmal verfestigt und verdeutlicht, dass sie nicht etwas ist, was gegeben ist und wo man nichts gegen machen kann. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch als Christen dort Einfluss ausüben können, Dinge vielleicht auch nochmal begleiten können, gucken können, dass es nicht Verlierer gibt oder dass die Verlierer nicht auf der Strecke bleiben, dass die Armen nicht auf der Strecke bleiben, sondern dass wir auch tatsächlich einen Beitrag dazu leisten können, dass man nicht unbedingt sagen muss, Vorsicht, Trendgebiet, macht euch aus dem Staub und lasst die Künstler nicht mehr ins Land oder so. Ja? Sondern dass es echt Möglichkeiten gibt, sich dagegen auch zu wehren oder auch konstruktive Möglichkeiten zu finden. Und darum soll es heute Vormittag auch gehen. Wir wollen Menschen aus diesen Lebenswelten hören. Wir werden jetzt anfangen mit der ersten Lebenswelt der Muslime. Danach wird es einen kleinen Videoclip geben über die junge muslimische Szene, die sich im Hip-Hop auch darstellt. Wir werden dann einen Bericht hören, wie ist denn die Wohnsituation in Neukölln von der Wohnhilfe in der Pflügerstraße. Und danach werden wir uns noch Künstler anhören, die in Neukölln arbeiten oder ein Herz haben, auch für soziale Versöhnung. Ich möchte als erstes die Alie nach vorne bitten, dass du einmal kommst. Alie R. ist eine Freundin von mir. Sie heißt Alie R., nicht sie. Ja? Sie ist geboren in der Türkei. Und mit 4 Jahren kam sie mit ihren Eltern nach Berlin. Sie ist also viel länger in Berlin als ich. Das war nämlich schon 1974. Ihr dürft jetzt selber rechnen, wie alt sie ist. Sie ist Pastorin einer kleinen türkischen Gemeinde in Kreuzberg. Sie treffen sich am Anhalter Bahnhof in der Stadtmission. Und von ihrer Ausbildung ist sie Diplompädagogin. Und damit, mit ihrer Ausbildung, mit ihrer Profession, arbeitet sie in Neukölln und Wedding. Im Wedding hat sie ihren herausfordernden Job, da macht sie nämlich Anti-Gewalt-Beratung. Es geht um Gewalt im Namen der Ehre und Gewalt in Bezug auf Zwangsverheiratung. Sie berät Frauen und auch Männer und Familien. Und trotzdem ist sie eine Frau, auch wenn sie dort mit ganz viel herausfordernden Themen konfrontiert ist, die Muslime liebt. Und das zeigt sie durch ihre Arbeit in Neukölln. In Neukölln macht sie eine offene Frauenarbeit mit hauptsächlich muslimischen Frauen. Dazu gehört auch, dass sie mit den Frauen eine Tanzgruppe macht. Und sie wird uns einfach so ein bisschen hineinnehmen in die Welt, in der sie sich bewegt, und erzählen von den Menschen, mit denen sie zu tun hat. Von den Frauen in Neukölln.
Vielen Dank. Ja, also ich habe in Neukölln habe ich 2 offene Frauengruppen. Darüber möchte ich Ihnen etwas erzählen, weil es ist eine offene Frauengruppe, die sich jeden zweiten Freitag mittlerweile trifft zum 15 Uhr Tee. Und da sind halt überwiegend Frauen aus dem türkischsprachigen Raum und es sind Musliminnen dabei, aber auch Alevitinnen und Christinnen sind mit dabei und alle aus der Türkei. Und in dieser Gruppe machen wir themenspezifische Inputs, wir sprechen halt über Erziehung, über die Situation der Stadt, wir sprechen über Politik, über die Politik in Deutschland, aber auch über die Politik auch aus dem Herkunftsland in der Türkei, über die ganzen Veränderungen, die gerade passieren. Die Gruppe, wie gesagt, sie ist sehr unterschiedlich. Wir haben Frauen aus der ersten Generation in unserer Gruppe, der zweiten und der dritten Generation und mittlerweile kommen auch Mütter mit Neugeborenen. Das heißt, wir haben auch mittlerweile, also gestern hatten wir noch die 4. Generation mit am Tisch. Da hatten wir 2 Babys und das ist halt ein Frauenraum, den wir für die Frauen zur Verfügung stellen. Die Themen, die die Frauen hier in Berlin beschäftigen, sind tatsächlich sehr viel über die Lebenssituationen, wie zum Beispiel auch die finanziellen Situationen. Also viele unserer Frauen, entweder sind sie berentet und haben dann noch ergänzende Sozialhilfe oder sie haben Maßnahmen bekommen, weil sie halt als viele sind arbeitslos von ihnen und werden halt durch Maßnahmen vom Jobcenter weiterqualifiziert und aber die meisten haben überhaupt keine Chance, überhaupt in den regulären Arbeitsmarkt reinzukommen. Was sie auch noch beschäftigt ist, sie werden immer älter natürlich. Also die Gruppe leite ich seit 2007 und ich merke, dass unsere Frauen aufgrund auch des Älterwerdens, aber aufgrund auch, dass sie zu Hause sind, viele werden krank, also viele haben Beschwerden mittlerweile, wie Rückenprobleme, also psychosomatische Schmerzen und das thematisieren sie auch. Und deswegen haben wir auch überlegt, also was machen wir mit den Frauen? Wie gesagt, wir führen themenspezifische Gespräche mit ihnen, aber wir bieten auch, also ich biete denen auch Kreativangebote an, sodass sie sich auch, wie zum Beispiel halt Basteln, Schmucktechnik oder Serviettentechniken etc. und oder wir tanzen und singen miteinander. Ja. Und jetzt, seit diesem Jahr, haben wir noch überlegt, die Gruppe traf sich früher, also bis zum Dezember 2015, jede Woche freitags. Und aufgrund der geflüchteten Menschen haben wir überlegt, wie können wir es schaffen, weil es ja auch sehr viele Geflüchtete in Neukölln gibt, dass wir halt Brücken schlagen nochmal zu anderen Kulturen, nicht nur Frauen aus der Türkei, sondern wie kriegen wir es hin, dass wir halt noch andere Frauen erreichen, auch aus dem islamischen Raum. Und da haben wir jetzt momentan ab Januar eine interkulturelle Tanzgruppe eröffnet, die dann tatsächlich alle 14 Tage freitags um 15 Uhr sich dann bei uns in URAK, heißen wir, also die Frauenberatungsstelle, und die gehört auch der Diakonie Simeon in Neukölln. Wir treffen uns zusammen und da wird auch gemeinsam getanzt. Mittlerweile ist es so, das hat sich gut verbreitet. Geflüchtete sind noch nicht zu uns gekommen, hier ist die Gruppe zu neu, aber wir haben momentan Frauen aus Griechenland bei uns in der Tanzgruppe, zusätzlich zu den Frauen aus der Türkei und auch aus Polen. Und oft ist es so, dass es auch Sprachprobleme gibt und Sprachbarrieren untereinander. Also eine polnische Frau, die spricht zum Beispiel überhaupt kein Deutsch. Und was so schön ist, wie sie miteinander kommunizieren, auch nonverbal oder auch mit Händen und Füßen, und dass die Frauen sich untereinander verstehen und dass auch die Tänze auch miteinander getanzt werden können. Die lernen ja diese Tänze, und ihre Herausforderung für diese Frauen ist, dass sie miteinander, voneinander ihre Tänze, ja, sich gegenseitig beibringen. Es gibt Probleme aber auch in der Gruppe, wie zum Beispiel die Verdrängung aus dem Stadtteil Nordneukölln. Also wir sitzen quasi in der Leinestraße 32, Ecke Ockerstraße, und es war halt so, dass viele Frauen ja arbeitslos geworden sind, oder wir haben halt Migrantinnen, die als Heiratsmigrantinnen gekommen sind und ihre Abschlüsse hier nicht anerkannt wurden, sodass sie tatsächlich hier sich nur um die Kinder gekümmert haben. Und später, als dann die Kinder immer älter wurden und dann die Wohnung verlassen haben, indem sie halt entweder zum Studieren in eine andere Stadt gegangen sind oder sie haben geheiratet oder je nachdem, ist es halt so, dass dann diese Frauen vor der Herausforderung standen, sie konnten die Mieten nicht mehr bezahlen. Die Mieten wurden auch nicht vom Jobcenter dermaßen übernommen, sodass dann einige Frauen aus meiner Gruppe tatsächlich ihre Wohnung verlassen mussten. Also wir haben Frauen, die mussten, ja, und innerhalb Berlins, innerhalb in dieser Stadt, also viele wollen ja gar nicht aus Neukölln raus, weil ja auch ihre sozialen Beziehungen in Neukölln sind, aber einige von ihnen leben tatsächlich jetzt in Spandau. Und ich merke, dass es diesen Frauen nicht gut geht. Ja, auch körperlich nicht mehr gut. Sie bauen immer mehr ab, sie leben da in Isolation, weil einfach durch die Entfernung sie es auch nicht immer schaffen, halt jedes Mal nach Neukölln zu kommen. Genau. Wo ist Gott in dieser Situation? Na? Also was machen wir? Ich habe die Möglichkeit auch als... dazu muss ich sagen, ich war ehemalige Muslima und laufe seit 6 Jahren mit Jesus. Und die Frauen kannten mich vorher als Muslimin und jetzt als Christin, und sie haben das super aufgenommen. Und für unsere Arbeit mit Muslimen ist es total wichtig, also dass wir auch aus den Communities kommen. Das macht nochmal etwas ganz Besonderes aus, und sie sind auch viel offener. Natürlich muss ich auch sagen, dass ich auch viel vorher noch Vertrauensvorschuss hatte. Also es hat auch viel mit Augenhöhe und wertschätzender Arbeit zu tun, aber auch mit Liebe. Dass es sich, also ich habe, sie sehen halt, wie ich mit ihnen umgehe, dass sich kaum was geändert hat. Nur dass wir halt, wenn wir über Gott reden zum Beispiel, über Religion reden, und dann die Frauen halt sagen, ja, ich bin jetzt krank geworden und Gott prüft mich gerade mit dieser Krankheit, sodass ich dann so kleine Inputs reingeben kann und sage, nein, Gott gibt dir die Krankheit nicht. Und dann versuche ich denen das so zu erklären. Und kann dann auch sehen, und darüber bin ich auch sehr glücklich, dass das mittlerweile Früchte trägt. Und was auch sehr schön ist, die muslimischen Frauen sind ja aufgrund halt der Religion angehalten, auf Arabisch oftmals zu beten. Und die Suren werden ja auswendig gelernt. Und auch beim Beten 5-mal am Tag werden sie halt mit diesen Suren, müssen sie es halt praktizieren. Und ich konnte das insoweit ein bisschen noch beeinflussen, dass ich sage, rede doch mit Gott in deiner eigenen Herzenssprache. Weil viele verstehen ja das Arabische gar nicht. Das ist ja tatsächlich das auswendig Gelernte. Aber viele verstehen ihre Inhalte nicht, was sie da auswendig daher beten. Und das ist total schön, dass dann die Frauen anfangen, auf Türkisch zu beten oder auf Kurdisch, weil wie gesagt, also Frauen aus der Türkei, wir hatten halt unterschiedliche Völkergruppen, ne? Und das ist so schön, dass man dann so nochmal so eine Reflexion bekommen. Mensch, Frau Ehren, mir ging es so gut. Ich habe auf Türkisch gebetet und ich hatte auf einmal so einen Frieden. Ja? Und was auch sehr schön ist, ist aufgrund der Liebe, die so zwischen uns fließt, weil ich liebe meine Frauen, ich liebe diese Arbeit und es ist für mich auch kein Beruf. Es ist tatsächlich Berufung, weil sonst kann man diese Arbeit nicht machen. Und wichtig ist auch, weil sie halt wissen, wir beten. Ja? Wir beten für Kranke, wir beten halt für jede Lebenssituation, dass sie dann wirklich zu uns kommen und also zu mir kommen und sagen, kannst du bitte für mich beten? Ich habe das und das Problem. Ja? Und dass sie dann tatsächlich auch Hand auflegen lassen und dass wir dann für sie beten dürfen. Das ist wunderbar. Okay, jetzt muss ich Schluss machen. Aber wenn ihr Fragen habt, später dann im Podiumsgespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, Andrea, dass du uns mit hineingenommen hast in diesen ersten Teil von Neukölln. Wir gehen jetzt weiter an eine neue Ecke von Neukölln mit einer neuen Lebenswelt. Und ich begrüße ganz herzlich Hartmut Heid. Er ist der Leiter der Wohnhilfe Pflügerstraße. Er wird zunächst uns die Arbeit dort in der Wohnhilfe kurz vorstellen, dann auf die aktuelle Situation eingehen mit den Stichworten Gentrifizierung, das haben wir ja schon kurz gehört. Er wird auf die konkrete Situation von wohnungslosen Menschen dort eingehen und dann auch noch ganz praktisch einen Gast begrüßen zu diesem Thema. Hartmut Heid, komm doch gerne nach vorn zu uns. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Es freut mich auch, dass ich hier sein kann und ein bisschen von der Pflügerstraße erzählen kann, aber auch von den Herausforderungen in der ganzen Stadt. Vielleicht ist Nordneukölln auch ein Beispiel für vieles andere, was die ganze Stadt betrifft. Ja, ich stelle euch kurz die Pflügerstraße vor, Wohnhilfe. Pflügerstraße, Träger ist die Lukasgemeinde. Seit 20 Jahren gibt es dieses Projekt, gibt es diese Arbeit. Und hier sehen Sie unsere Beratungsbüros, eine heute heiß begehrte Ladenwohnung, die wir da noch bekommen haben. Hinter dieser Fassade verbergen sich vier Büros. Wir arbeiten dort zu dritt, zwei männliche Sozialarbeiter und eine Frau, eine Kollegin, eine Verwaltungskraft, die nicht vor Ort ist. Unser Ziel ist es, Menschen in Wohnungsnot zu begleiten und möglichst diese Wohnungsnot zu beseitigen, zu lindern, irgendwie da rauszuhelfen. Der eine Bereich ist, dass wir helfen wollen, dass Menschen, die bedroht sind, ihre Wohnung zu verlieren, diese eben nicht verlieren. Dass, wenn Mietschulden da sind, Räumungsklagen, das ist meist nur die Spitze eines Eisbergs, darunter verbirgen sich meist verschiedene persönliche soziale Schwierigkeiten. Aber wir werden es gleich noch hören und feststellen, es gibt auch gesellschaftliche, strukturelle Rahmenbedingungen, die sehr, sehr schwierig geworden sind und wo nicht nur der typische Obdachlose, wie man ihn kennt, vielleicht oder sich vorstellt, mit langem Bart, mit Wodkaflasche in der Hand, Mann allein lebend hineingerät. Es betrifft heute ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen und Haushalte. Der zweite Bereich ist, den wir dort machen, dass wir eine betreute Wohngemeinschaft haben für junge, erwachsene Männer. Jung ist jetzt ein bisschen unpassend, also bis Mitte, Ende 30, können dort Aufnahme finden in möblierten Einzelzimmern, dort oben im Dachgeschoss. Hier ein kurzer Einblick in die Zimmer, ins Bad. Die Küche fällt sehr dunkel aus. Und nochmal ins Zimmer. Wir haben schon gehört, Gentrifizierung hat natürlich viel mit unserem Arbeitsfeld zu tun. Andrea hat das schon ein bisschen ausgeführt, dass da Pioniere kommen und den Stadtteil attraktiv machen. Haben wir im Reuterkiez super erlebt. Ich fand das sehr spannend, finde es auch toll, was es da alles gibt. Kehrseite ist, wir können eigentlich keine Menschen, die wir betreuen, die in unsere Beratung kommen, die schon wohnungslos sind, dort unterbringen. Und viele die dort leben, müssen leider weg. Hier sieht man die Gentrifizierungsbewegung in Berlin. Sie endet 2007, stimmt natürlich nicht, fängt 1987 in Kreuzberg an, wandert über Mitte nach der Wiedervereinigung über Prenzlauer Berg, Friedrichshain nach Nordneukölln. Geht aber eigentlich weiter. Ich entdecke erste Zeichen in Moabit und ich höre von ersten Zeichen in Wedding. Das heißt, wir können also die Linie weiterführen. Was ist eigentlich die Antriebsfeder für Gentrifizierung? Das heißt, dass man auf die Idee kommt, die Mieten hochzuschrauben. Das ist ganz einfach, es ist das Geld. Die untere Linie, also die mittlere, die blaue, das sind die aktuellen Bestandsmieten. Das ist eine Erhebung vom Professor Holm, der hier in Berlin forscht und lehrt. Er hat also bis 2013 erhoben, dass sich die Bestandsmieten von bestehenden Mietverhältnissen bei ungefähr 5 Euro bewegen. Wird eine Wohnung frei, schnellt das nach oben. Die wird dann für 3, 4 Euro in der Kaltmiete teurer angeboten. Leider hat mein Computer versagt, sonst hätte ich noch was selber eingemalt. Die Linie müssen wir uns jetzt noch weiterdenken. Wenn man die Postleitzahlen, die 20 Postleitzahlen mit den stärksten Mietsteigerungen bei Neuangeboten betrachtet, dann stellt man fest, dass man eine Differenz nicht nur von 2,63 Euro hat, die draufgeschlagen werden, sondern bis zu 5 Euro. Und das heißt, für die Vermieter oder für Investoren ist es ganz spannend zu gucken, dass man seine Mieter austauscht, weil dann kann man teurer vermieten. Leider führt es dazu, dass das Instrument Räumungsklage sehr verstärkt angewendet wird und die Menschen vor fast unumkehrbare Tatsachen stellt. Der größte Grund für Wohnungsverlust sind Mietschulden nach wie vor, aber es werden auch Eigenbedarfskündigungen ausgesprochen bei Mietstreitigkeiten. Selbst wenn man unregelmäßig seine Miete bezahlt, immer nur ein paar Cent fehlen, haben wir leider einen Fall gehabt. Eine libanesische Familie am Maybachufer musste ihre Wohnung verlassen, weil sie unregelmäßig bezahlt haben. Sie waren sicher nicht die einfachsten Mieter, aber diese tolle Wohnung am Maybachufer lässt sich natürlich teurer vermieten. Ja, es kommt zu Zwangsumzügen durch Mieterhöhungen und Räumungsklagen. Mieterhöhungen, Räumungsklagen werden sozusagen zu Entmietungsinstrumenten. Verlierer sind die Ärmeren. Und wen ich damit meine, das ist eigentlich alles schon durchgeklungen. Das geht vom Hartz-IV-Empfänger über Migranten, über Menschen, die einfach ins Straucheln geraten sind, bis hin zu den Künstlern und den hippen Kaffeebetreibern. Berlin ist mittlerweile zur Hauptstadt der Räumungsklagen geworden. 10.000 im Jahr. Nicht jede Wohnung wird geräumt, aber doch viele Tausend. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Wohnungslosigkeit oder auf die Zahl der Wohnungslosen. Wir zählen im Moment 15.000 Menschen in Berlin, die ohne Wohnung sind. Ohne Wohnung, darunter verstehen wir Menschen, die kein abgesichertes Mietverhältnis haben, sondern irgendwo mitleben, irgendwo von der Stadt untergebracht sind oder auch in betreuten Wohneinrichtungen. Oder der Großteil dieser Menschen, 6.000, 7.000, leben in irgendwelchen Wohnheimen, Absteigen, Pensionen, nicht sehr ansehnlichen Unterkünften. 3.000 von den 15.000 leben auf der Straße, vielleicht auch 4.000. Wir beobachten eine Zunahme von Familien, auch die betroffen sind. Sehr besorgniserregend, ein Beispiel aus Neukölln, wo wir ja herkommen. 3.500 Menschen wurden in 2015 untergebracht in Pensionen, Wohnheimen und Ähnlichem. Und davon waren 1.000 Kinder. Das ist krass. Man muss sich nur vorstellen, welche Adresse das Kind hat, wenn es zur Schule geht. Wo wohnt es? Wie es vielleicht riecht, welchen Geruch es annimmt. Es ist schon eine Stigmatisierung allein vom Wohnort her. Ja, wie erleben wir das in der Beratung, in der Wohnhilfe? Wir finden kaum noch Wohnungen für unsere Leute. Und wir finden auch kaum Wohnungen, die wir selber anbieten können. Wir haben auch dieses Modell, dass wir als Träger selber Wohnungen anbieten und die an unsere Leute untervermieten, weil die eigentlich gar keine Chance haben. Und dann können sie sich bewähren in der Wohnung und im glücklichen Fall können sie die Wohnung als Hauptmieter übernehmen. Und das ist uns auch in einigen Fällen auch schon gelungen. Wir sind im sehr bescheidenen Rahmen unterwegs. Wir haben im Moment 5 solcher Trägerwohnungen und freuen uns über jede, die dazukommt und sind auch dankbar für Christen, die mit uns hier schon so einen Weg gegangen sind, die ihre Wohnung, die sie haben, zur Verfügung stellen. Und wir sagen, wir übernehmen erstmal alle Verpflichtungen aus dem Mietvertrag. Er geht kein Risiko ein, das gehen wir ein, aber wir machen sehr gute Erfahrungen. Ja, deutliche Zunahme von Leuten, deren Wohnraum bedroht ist. Wir haben vor allem Anfragen aus Neukölln. Über 50% der Anfragen sind aus Neukölln, aber ansonsten ist unser Projekt auch stadtweit organisiert, beziehungsweise wir können stadtweit auch Leute beraten und begleiten. Zu uns nochmal kurz, die Finanzierung des Projektes ist über Senatsmittel. Wir haben Leistungsqualitätsverträge mit dem Senat, nach denen wir arbeiten, und darüber können wir sogar ganz gut leben. Ich freue mich jetzt, Mario vorzustellen, der ein Klient bei uns in der Wohnhilfe ist und der den Mut hat, hier zu sein, und dem ich einfach 2, 3 Fragen stellen darf, wie er die Wohnungssuche erlebt. Mario Hupka, kommst du nach vorne? Ja, super. Bleib mal zu meiner Rechten. Du hast hier was mitgebracht. Ich weiß ja schon was. Sie können ja mal raten. Das sind Exposés. Genau. Da wird er gleich selber noch was zu sagen. Mario, wo wohnst du im Moment und seit wann bist du auf Wohnungssuche?
Seit 2014, Mitte 2014. Momentan wohne ich in einer Pension in Altklinike.
Altklinike ist ja fast ein Ferienort, von mir aus gesehen, der ich in Neukölln wohne, viel grün. Aber für dich ist es eine Zwangssituation. Vielleicht 2, 3 Sätze, wie du da reingeraten bist?
Nach 22 Jahren wurde die Firma dicht gemacht und abgerissen. Und das war es dann gewesen, ein Loch gefallen. Und nun kriegt man keine Wohnung mehr.
Ja, in ein Loch gefallen und nun kriegt man keine Wohnung mehr. Wie sind deine Erfahrungen bei der Wohnungssuche? Kannst du vielleicht sagen, was so das Krasseste war?
Das Allerkrasseste? Entweder 150 Leute, die sich die Wohnung angucken wollten, oder die Jobcenter Hartz IV. Nee, brauchen sie bei uns gar nicht anzufangen.
Okay, und wenn ich deinen Ordner sehe, das finde ich krass. Er kam fast täglich zu uns in bestimmten Phasen ins Büro, saß am Internet und am Telefon. Alles unsere Wohnhilfe, Druckerschwärze, Wohnhilfe.
Was das gekostet hätte im Copyshop oder im Internetcafé, kann kein Mensch.
Wie viel sind das?
Das hier ungefähr 150.
Das sind 150 und damit verbunden viele Telefonate, viele persönliche Vorstellungen, ganz oft erlebt.
Gesehen. Viel von Berlin gesehen.
Ja, er kann es noch mit Humor nehmen. Aber das hat nämlich auch damit zu tun, vielleicht mit meiner letzten Frage, wie es jetzt weitergeht bei dir.
Ja, hurra, ich habe eine Wohnung.
Genau.
Ja, Moment. Flach halten. Weder in Neukölln, wo ich eigentlich herkam und hätte auch ganz gerne wieder wohnen wollen, noch aus Eigeninitiative, sondern von der sozialen Wohnhilfe, also sprich vom Rathaus, aus dem geschützten Marktsegment.
Ja, und in einem Bereich von Berlin, den du dir wahrscheinlich nicht erträumt hast, aber der auch okay ist, oder? Wo ist die Wohnung?
Weißensee.
In Weißensee. Gibt es einen hübschen See. Ja, die Wohnung ist kein Schmuckstück. Wir haben uns gestern Fotos angeguckt, also er hat sie sich persönlich angeguckt. Aber es ist mittlerweile völlig egal und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich im Lauf der Wohnungssuche, so geht es Mario und auch anderen, einfach auch, ich sag mal, die Ansprüche ist vielleicht falsch. Da, wo man lebt, will man gerne bleiben und es geht einfach oft nicht mehr. Und ja, er findet einen Weg, glaube ich, jetzt damit umzugehen und es hat sich gerade jetzt in dieser Woche ergeben und wir hoffen, dass es jetzt auch wirklich nächste Woche zum Vertragsabschluss kommt. Vielen Dank, Mario. Ja, ich möchte Ich habe jetzt eine Szene geschildert, was die Wohnhilfe macht, Gentrifizierung. Man könnte jetzt das Gefühl haben, man ist machtlos, man kann gar nichts machen. Dieser Knoten, diese Herausforderung lässt sich überhaupt nicht lösen. Ich muss sagen, dass sie sich auch nicht lösen lässt. Jedenfalls nicht, wenn wir denken, wir könnten sie lösen oder wenn Gemeinsam für Berlin denkt, also wir lösen das, oder wenn eine einzelne Gemeinde denkt, wir lösen das, oder wenn Herr Buschkowski sagt, wir lösen das, obwohl der ist schon näher dran, aber jetzt ja auch in Rente, also wenn Frau Giffey oder Giffey das sagt. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es eine gesamtstädtische Herausforderung ist, die auch größer gedacht werden muss, wo man einfach gesellschaftliche und politische Antworten braucht und wo wir natürlich unseren Beitrag leisten können. Aber wir müssen wirklich sagen, die Geschichte wird auf der politischen Ebene gemacht. Und deshalb ist es ganz wichtig, das wahrzunehmen und auch wahrzunehmen, dass da schon viel passiert und auch viel Gutes passiert. Das darf ich und will ich jetzt auch nicht entfalten, habe es aber ausgedruckt, kann man hinten ein Blatt Papier mitnehmen, wo man mal nachlesen kann, welche politischen Instrumente im Moment entwickelt wurden und auch eingesetzt werden, um dieser Situation Herr zu werden. Es gibt auch Möglichkeiten der politischen Einflussnahme. Ich hatte die Möglichkeit, 1,5 Jahre jetzt beim Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg sozusagen als Lobbyist für Wohnungslose und Arme zu arbeiten zwischen der sozialen Trägerschaft und der Politik und habe interessante Leute kennengelernt und habe gemerkt, dass auch auf die Stimme, die soziale Stimme gehört wird und dass auch neue Dinge ins Leben gerufen werden. Wie gesagt, da drüben auch zum Thema neue Wohnmodelle denken. Man muss irgendwie einen Weg finden, mit dem enger werdenden Wohnraum umzugehen. Wie Mario einen Weg finden musste, sich auch von Neukölln zu verabschieden. Man muss einfach neu denken, auch ein paar Anregungen dazu. Worauf ich aber noch kurz eingehen möchte, ist, dass es sozialräumliche Möglichkeiten gibt, auf diese Herausforderung einzugehen. Und da haben wir zum Beispiel in Neukölln, im Reuterkiez, das Gewerbenetz Reuterkiez, in dem wir als Wohnhilfe auch vertreten sind. Da ist die Idee gewesen, dass man diesen aufstrebenden Kiez, diese hippen, Selbstständigen und Neugründer an einen Tisch bringt mit sozialen Projekten und guckt, wie kann man sich ja helfen auch gegenseitig. Zum Beispiel, dass man Ressourcen teilt. Also uns wurden Räume angeboten, angeboten, dass Leute Praktikum im Bioladen machen können. Wir haben Verbindungen zu anderen Netzwerken bekommen und so weiter. Wichtig finde ich, dass auch Gemeinden und christliche Initiativen sich als Teil des Sozialraumes begreifen. Ja, sie leben da, sie sind da, sie sind auch Teil in ihrem Kiez, in ihrem Stadtteil und sie können auch gucken, wie sie zur Verbesserung der Lebensbedingungen da beitragen können, auch zur Problemlösung. Wir haben im Reuterkiez das Problem des Lärms. Da ist Partymeile auf der Weserstraße. Und da dem begegnet man mit Mediatoren, mit eigenen runden Tischen und so weiter. Ganz wichtig, man sollte sich auch selbst wehren, wenn einen das betrifft. Jeden hier im Raum, der kein Eigentümer ist, kann es treffen. Unangemessene Mietsteigerungen, vielleicht auch eine Räumungsklage aufgrund von Eigenbedarf. Erstmal nicht hinnehmen, gucken, sich beraten lassen. Und dieses Bild habe ich jetzt vor 10 Tagen im U-Bahnhof Hermannstraße aufgenommen. Interessant, ne? Wohnungsmarkt im Umbruch, Berliner Mieterverein wirbt, aber auch zu Recht, weil das ist genau die Gegend, die es braucht. Ich will kurz sagen, also rechtlicher Schutz, den kann man sich holen im Mieterverein oder anderen Gemeinschaften, in einer Mietrechtsschutzversicherung. Wenn jetzt die Wohnung akut in Gefahr ist und auch persönliche Hilfe notwendig ist, wo Leute wirklich einzeln begleitet werden müssen und das auch brauchen, dann kann man sich auch an uns, an die Wohnhilfe wenden. Ein Infoblatt mit Hilfeadressen kann man sich auch dort mitnehmen. Genau, uns kann man unterstützen, vor allem mit Wohnungen. Und ein paar Dinge liegen aus. Ganz zum Schluss noch mit Hand und Fuß und Mund. Ist mir so beim Vorbereiten aufgefallen oder ein Anliegen auch von meiner Tätigkeit in den letzten 1,5 Jahren. Also ich war immer noch Leiter der Wohnhilfe einen Tag die Woche, aber 4 Tage beim Diakonischen Werk. Mir ist aufgefallen, wir leben in einer sehr sozialen Stadt. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit München vergleicht, München macht bestimmt auch Gutes, kriegen die Flüchtlingsunterbringung besser hin. Aber die Mieten sind noch höher und ich habe den Eindruck, Berlin ist schon eine sehr soziale Stadt. Und ich würde jetzt darum bitten oder einladen, die politischen Arbeiter und ihre Arbeit wirklich zu schätzen. Es wird viel getan. Ich würde auch einladen, sich selbst zu engagieren, auch politisch zu engagieren oder im Sozialraum sich zu engagieren oder auch helfend, wo sich Freundschaften in der Nachbarschaft ergeben oder als soziales Projekt. Und ich glaube, dass wir dann, wenn wir da unseren Platz finden, Hand Christi sind, Fuß Christi und auch Mund Christi, dass wir sozusagen seine Anliegen, seine Sicht weitertragen können. Und dann geschieht das, was auch wir vielleicht alle aus dem Alten Testament kennen, dass wir dann für die Stadt, in der wir leben, wirklich das Beste suchen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Hartmut, für diesen bewegenden Einblick in deine so wichtige Arbeit und ganz herzlichen Dank auch an Marco für deinen Einblick. Ich darf jetzt sozusagen ein Auge oder besser zwei Auge und Mund begrüßen im kreativen Bereich tatsächlich jetzt, die in Neukölln tätig sind. Wie kann man Auge und Mund sein? Und das sind die beiden Künstler Ben Seidel und Deborah Ruppert, die ich euch jetzt vorstellen darf und die Einblick geben werden in die Kreativszene in Neukölln. Ben Seidel wird uns Einblick geben, wie tatsächlich die Kreativszene dort tickt. Warum kommen Menschen überhaupt nach Neukölln? Wie gestaltet sich das Zusammenleben? Was zieht sie dort an? Er selbst ist vor 10 Jahren aus den USA nach Deutschland gekommen, um Theologie und Religionswissenschaften zu studieren. Hat dann zunächst in einem Gemeindegründungsprojekt in Steglitz als Lobpreiskoordinator gewirkt und ist nun auch Teil des Cafés, der Kunstgalerie und des Musikhauses Prachtwerk in Neukölln und ist dort auch in Neukölln als Singer-Songwriter mit seinem Indie-Folk-Projekt Römer unterwegs. Zusammen mit seiner Frau Jasmin wohnt er in Neukölln und ist dort nicht nur vom Namen her Künstler, sondern auch tatsächlich etabliert. Herzlich willkommen, Ben Seidel. Und ich darf auch, genau, komm doch gerade eben nach vorn. Deborah, vielleicht kommst du im Anschluss nach vorn und dann stelle ich dich nochmal gesondert vor. Ja, Ben Seidel, vielleicht berichtest du uns jetzt, was es bedeutet, dort in der Künstlerszene unterwegs zu sein.
Vielen Dank. Ich muss auch vielen Dank für die Einladung sagen und auch tut mir leid wegen meiner komischen amerikanischen Akzent. Aber trotzdem mit einem schönen deutschen Namen. Mein Urgroßvater kommt aus der Nähe von München. So, ich bin Amerikaner mit Immigrationshintergrund, würde ich sagen. Mit meiner Frau Jasmin und ich, wir sind beide Künstler, würden das laut ausdrücken. Ehrlich gesagt, Neukölln war niemals der Plan für uns. Das war nicht unser Ziel. Wir sind in Neukölln gelandet, weil die Jasmin kommt aus der Nähe von Stuttgart, hat Kulturwissenschaft in Hildesheim studiert, hat 3 Semester studiert, hat ihr Studium abgebrochen, weil sie hat gemeint, ja, ich will meinen eigenen Weg finden, für mich zu verstehen, was heißt Künstler zu sein, was ist Kunst überhaupt. Und ich suche einen Platz, eine Location, wo ich einfach einen Raum für Musik, einen Raum für Kunst haben könnte, die ich für wenig Geld bekommen könnte und einfach eine Freiheit haben könnte. Und Jasmin hat gedacht, ja, ich komme nach Berlin. Berlin ist Großstadt. Berlin ist allgemein kreativ. Dann sie ist in Neukölln gelandet, in eine sehr, sehr kleine Wohnung in der Chiemsee Straße. Das ist in der Nähe von der Tempelhofer Feld. Und das hat in 2003 142 Euro pro Monat kalt gekostet. Keine Dusche, keine Heizung. Da hat sie für 3 Jahre gewohnt und ihre Identität als Künstlerin entdeckt, sozusagen. Wir sind 2005 geheiratet. Ich bin nach Berlin gekommen, um Theologie zu studieren, aber auch involviert zu sein bei einem Gemeindegründungsprojekt in Steglitz. Habe Jasmin erklärt, ja, das ist unser Budget, das ist was wir, das ist wie, so viel, wir haben nur so viel Geld. Du kennst Berlin besser als ich, such einfach eine Wohnung und wenn wir verheiratet sind, da finden wir unser Zuhause. Jasmin hat überall in Berlin geguckt, aber hat etwas in der Bodinstraße in Neukölln gefunden und sie dürften von drei Wohnungen auswählen. Und es gab keine Warteliste. Sie könnte einfach entscheiden. Dann haben wir unsere Wohnung gefunden, aber wir arbeiten in Steglitz und die Leute sagen, würden sie hören, dass wir in Neukölln wohnen, die fragen immer die gleiche Frage, ist das sicher? Und jetzt, also wir haben gerade gehört, Neukölln ist total anders. Und jetzt, wir sind aktiv in den Künstlerszene. Was heißt das? Also ich bin Musiker, aber trotzdem Missionar, trotzdem Pastor, aber hat keine Gemeinde, aber bin so geprägt. Also das ist meine Ausbildung, meine Berufung, würde ich sagen. Meine Frau hat ein kleines Unternehmen. Sie nimmt altes Porzellan und wir bedrucken das neu. So, das heißt, deine Omas Geschirr mit neuen Motiven. Und dann wir brennen das nachher mal in den Brennofen in unsere Wohnung. Und dann wir kaufen das online, Designmärkte und in einer Boutique in Kreuzberg. Wir sind unterwegs mit Künstlern, aktiv in der Szene. Und was das heißt, ist, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Beziehungen mit Leuten, die wie uns sind einfach in Neukölln gelandet, bevor es cool war. Aber haben wir auch jetzt Connections mit Leuten, die jetzt von England, von Spanien, von Skandinavien hierher kommen. Wie ticken die kreative Leute? Künstler ticken anders. Künstler sind Menschen. Es gibt kein festes Formular oder keine feste Art von Künstler. Wir sind alle anders. Warum kommen sie nach Neukölln? Am Anfang, das war so, weil es kostet nicht so viel. Sie könnte einfach da einziehen und sofort Platz und Zeit haben. Und Künstler brauchen das. Es gab auch diese Gefühl am Anfang, dass Neukölln war so wie ein weißer Leinwand. Der Identität von Neukölln war einfach nicht, das war unsicher und man könnte einfach reinkommen und ihr eigene Pläne machen, ihr eigene Leidenschaft ausdrücken. Die haben einfach Zeit und Raum. Jetzt, wir merken, dass junge westliche Künstler kommen zum Beispiel aus London. Sie kommen nach Neukölln, weil es ist trotzdem in Neukölln billiger als in London. Und was das heißt auch, ist, dass sie können jetzt Singer-Songwriter sein in Neukölln, in Berlin und wenig Geld verdienen, aber trotzdem hier wohnen und trotzdem Zeit und Raum haben. Aber in London, sie müssen ständig, also 35 Stunden pro Woche arbeiten. So, das heißt, ich gehe ins Büro, Kneipe, schlafen. Büro, Kneipen, schlafen. Also ich habe keine Zeit für meine Kunst. So, Künstler wandern hier und haben einfach Zeit entdeckt. Was sind die Herausforderungen? Die Künstler haben einen sehr, sehr kleinen Blick von Berlin. Und das ist Neukölln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Kreuzberg. Das ist Berlin. Die haben, aber wir wissen natürlich, Berlin ist größer, ist vielfältiger. Und die andere ist, dass die meisten jungen Künstler wollen Gemeinschaft haben. Die wollen eine Community finden. Sie haben eine Sehnsucht dafür, aber haben Angst, dass sie werden ihre Freiheit verlieren. Und deswegen sind sie sehr oft allein. Deswegen sind sie nicht integriert. Die haben einfach ihre eigene Welt gefunden, unter anderem kreative Leute. Und dann sind sie froh, aber trotzdem allein.
Vielen lieben Dank, Ben, dass du uns jetzt Einblicke gegeben hast in die Szene. Ich darf jetzt Deborah nach vorn bitten. Du wirst darauf eingehen, was die soziale Verantwortung auch der Kreativen dort ist. Und du selbst bist gelernte Erzieherin, studierte Theologin und warst in dem Bereich auch in verschiedenen Gemeindegründungsprojekten. Und dann kam mal eben eine Weltreise dazwischen. Und wie das so ist bei Weltreisen, irgendwo an einem einsamen Strand merkt man dann, dass die Segel plötzlich sich drehen und dann geht es irgendwie anders weiter. Was das bei dir war, davon erzählst du vielleicht ganz kurz und wie das dein Leben verändert hat, künstlerisch verändert hat und auch dich als Mensch dort, wo du jetzt bist, in Berlin als deine Homebase, wie du es nennst und was das für deine Arbeit bedeutet.
Dankeschön, Doro. Inspiriert von den Vorträgen der letzten Tage möchte ich gern heute darüber sprechen, was mögliche Synergieeffekte sein können, wenn sich Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten begegnen. Und zwar möchte ich darauf eingehen, was passieren kann anhand von konkreten Beispielen, wenn die jungen Kreativen auf Geflüchtete treffen. Ich werde von persönlichen Erfahrungen berichten, aber auch von dem, was ich in den letzten 6 Monaten in meinem Umfeld in der kreativen Szene mitbekommen habe. Ich selber war im letzten Herbst über mehrere Wochen hinweg immer wieder beim LAGESO vor Ort gewesen. Das ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin-Moabit. Die meisten von euch werden das aus der Presse kennen. Und das ist die Erstregistrierungsstelle für Geflüchtete. Ich selbst bin dahin gegangen, um mir so ein Bild irgendwie, ja ein eigenes Bild zu machen. Und ich war einfach offen für Begegnungen mit Menschen dort vor Ort. Und ich bin mit Geflüchteten aus ganz, ganz unterschiedlichen Ländern in Kontakt gekommen. Aus Syrien, Ghana, Nigeria, Bangladesch. Und es sind dabei Porträtaufnahmen entstanden, wie Momentaufnahmen, die was davon festhalten, wo die Menschen herkommen, wie es ihnen geht, was ihre Träume sind. Ich war einfach vor Ort und habe ihren Geschichten gelauscht. Mich persönlich haben die Begegnungen dort vor Ort unheimlich tief berührt. Und ich habe mich so gefragt, wie kann ich hier helfen? Wie kann ich unterstützend tätig sein? Das, was Doro vorhin erwähnt hat, dort an dem Strand in Neuseeland war das gewesen. Da habe ich so für mich entschieden und hatte das Gefühl, dass Gott mich so lockt und ruft, tiefer in die Fotografie hineinzugehen, in die Kunst, was ihr jetzt auch hier bei den Aufnahmen gesehen habt. Und ich habe mich dann beim LAGESO vor Ort gefragt, was ist meine Verantwortung? Wie kann ich konkret helfen? Das eine ist, dass ich sagen würde, einer meiner Begabungen ist, Menschen zu sehen, sie wahrzunehmen und ihnen mit Wertschätzung zu begegnen. Und das in Form von Porträts festzuhalten, etwas von ihrer Würde und von ihrer Schönheit. Und dann aber war es auch so, dass mich die Begegnungen so tief berührt haben, dass ich dachte, boah, ich will hier noch mehr ganz praktisch auch unterstützen und helfen. Und ich habe dann am ersten Tag am LAGESO spontan einige Syrer zu mir nach Hause zum Essen eingeladen fürs Wochenende. Und dann haben wir so ein großes Welcome-Dinner gemacht, zusammen mit Freunden von mir und meiner WG. Und haben das mehrere Male wiederholt und daraus sind wirklich Freundschaften entstanden. Und dann auch so ganz praktische Hilfe, dass ich mit einigen Syrern zu Volkshochschulen gegangen bin, um sie für Kurse anzumelden oder bei verschiedenen Gemeinden im Bulletin das inseriert habe, ob es nicht Leute gibt, die ein WG-Zimmer frei haben für Geflüchtete. Und es hat sich wirklich so entwickelt, dass sich Leute gemeldet haben und dass jetzt ein Syrer bei einer jungen Frau in einer WG in Neukölln lebt. Und das war echt so ein Jubelfest, als wir dann zum Camp gefahren sind, ihn abgeholt haben und er dort einziehen konnte. Ich habe das selber so empfunden, dass da wie ein Geheimnis, wie eine unheimliche Kraft drin steckt, wenn uns Christus begegnet, als der Geflüchtete. Jesus, der selber als Baby direkt nach der Geburt nach Ägypten geflohen ist und dort erstmal als Ausländer gelebt hat. Und wenn wir so in den biblischen Kontext reingucken, dann sehen wir, dass Gott sich ganz besonders mit diesen vier Personengruppen der Witwen, der Waisen, der Ausländer und der Armen identifiziert. Und ich habe das Empfinden, in der Begegnung mit diesen Menschen liegt wie ein Geheimnis. Und das nicht nur für Christen, sondern auch für Atheisten, Buddhisten, wer auch immer. Und ich habe das erlebt vom Lageso, wo unheimlich viele auch junge Kreative vor Ort waren, Fotografen, Künstler, Journalisten, die wirklich ganz tief durch die Begegnung mit Geflüchteten auch nachhaltig verändert worden sind. Ich habe mit einer Fotografin mich unterhalten, sie ist überzeugte Atheistin und sie hat gesagt, dass die Begegnung mit Geflüchteten vom Lageso in ihr so eine ganz, ganz tiefe neue Dankbarkeit geweckt hat. Und zwar eine Dankbarkeit dafür, dass sie in einem Land groß geworden ist, wo Frieden herrscht, wo sie nicht morgens aufwacht in der Angst, dass heute vielleicht eine Bombe auf ihr Haus fällt. Und wenn man in die Szene der jungen Kreativen, der Digital Natives, der Leute, die quasi mit dem Internet groß geworden sind, die das mit der Muttermilch aufgesogen haben, wenn man dort hineinschaut in diese Szene, dann würde ich sagen, dass man manchmal sowas wie eine Art Übersättigung dort findet. Und zwar, was ich damit meine ist, und ich schließe mich selber damit ein, man lebt irgendwie in Berlin, es ist hip und cool, man arbeitet an interessanten Projekten, man verdient, wie wir schon gehört haben, nicht unbedingt viel Geld, aber irgendwie ist man so am Puls der Zeit dran und das Leben plätschert so vor sich hin. Und plötzlich ist man konfrontiert mit Menschen, die ganz existenziell um ihr Leben gerannt sind, die übers Mittelmeer geflohen sind. Und ich habe das erlebt bei jungen Kreativen, bei Digital Natives, bei Leuten aus der Start-up-Szene, wie das für etliche wie so ein Wake-up-Call war. Wie fast, und ich will dieses große Wort verwenden, wie eine Art Berufungserlebnis. Ich habe Fotografen, Künstler vom Lageso getroffen, die dort wirklich wie eine 180-Grad-Wendung erlebt haben, dass sie gesagt haben, boah, ich möchte meine Fähigkeiten im Bereich Start-up dafür einsetzen, mit und für Geflüchtete was zu gründen. Oder ich möchte ab jetzt im Ehrenamt zu 50% irgendwie meine Zeit mit und für Geflüchtete einsetzen. Und ich möchte euch ganz kurz und knackig vier verschiedene Initiativen in dem Kontext vorstellen. Und ich habe das Empfinden gehabt, möchte ich noch davor sagen, dass das nicht nur einige wenige waren, die da so tief berührt wurden, sondern dass es eine breitere Masse von Menschen war. Es gibt in Berlin ein Online-Magazin, das nennt sich Mit Vergnügen. Und eigentlich berichten die über Kunst, Kultur, einfach Szene-Sachen, Partys, was geht ab in Berlin. Und die haben sich, das ist ihr Logo, Mit Vergnügen, und die haben sich aber auch unheimlich bewegen lassen von den Geflüchteten. Und ich habe das letzte halbe Jahr sehr intensiv mit ihnen zusammengearbeitet und sie haben wöchentlich dann berichtet darüber, wie gerade die Situation der Geflüchteten in Berlin ist. Hier seht ihr das genau unter dem Titel Fugila. Eine zweite Initiative, die einige von euch vielleicht über Facebook kennen, heißt Flüchtlinge willkommen. Das war ein paar Studenten, die sich überlegt haben, Mensch, warum leben Geflüchtete eigentlich in Camps? Es wäre doch auch im Kontext von Integration viel sinnvoller, wenn sie in WGs unterkommen könnten, weil dann man Leben teilen kann. Und sie haben die Online-Plattform gestartet, Flüchtlinge willkommen, und haben innerhalb der letzten Jahre insgesamt über 530 Menschen in verschiedenen Ländern vermittelt in WGs, in Wohnprojekte. Das nächste Projekt, was ich euch vorstellen möchte, heißt Über den Tellerrand kochen. Das ist ein e.V., die sich gegründet haben mit der Idee, Essen bringt Menschen immer wieder zusammen. Und sie bieten Kochkurse an, wo Geflüchtete Gerichte aus ihrer Heimat vorstellen und Berliner daran teilnehmen können. Sie haben auch in der Markthalle 9 in Kreuzberg für 2 Monate dort die Kantine 9 bespielt. Da haben 2 Syrer und ein Ägypter gekocht und sie waren jetzt auch bei der Berlinale mit am Start bei Make Food Not War und da ist sogar George Clooney vorbeigekommen. Schließen möchte ich mit einer Initiative, die eine Fotografin gestartet hat, Jule Müller. Sie war auch sehr, sehr aktiv vorm Lageso gewesen. Nicht als erstes mit Fotografien, sondern sie hat sich ganz stark im Bereich praktische Hilfe investiert. Sie hat Geflüchtete bei sich zu Hause selber in ihrer Wohnung aufgenommen. Sie hat Decken, Regencapes und so weiter organisiert. Und sie selber gehört zu dieser Szene der jungen Kreativen und sitzt in der Blogfabrik und hat gemeinsam mit anderen Bloggern die Kampagne gestartet, Help, don't hate, help, donate. Also hilf und hasse nicht, sondern hilf und spende.
Wir haben also heute 3 Lebenswelten kennengelernt, die erstmal scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber doch an einigen Stellen ganz eng ihr Leben teilen. Miteinander leben und manchmal miteinander leiden. Armut ist eines der Themen, die wir uns angeguckt haben. Und es besteht tatsächlich ein gewisser Wettstreit um Ressourcen, um Wohnungen, um Gelder, um Finanzen für soziale oder Kunstprojekte. Wir haben auch gehört, dass es Menschen gibt, die als Sozialarbeiter aktiv sind, die arbeiten mit den Frauen oder mit den von Wohnungslosigkeit Betroffenen, die sich um Einzelne kümmern. Und wir haben von den Künstlern gehört, denen es ein Anliegen ist, auch für soziale Gerechtigkeit da zu sein und gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen. Und ich glaube, wir haben eine Idee bekommen davon, dass es sinnvoll sein kann, auch manchmal politisch aktiv zu werden. Hartmut hat das nochmal deutlich betont. Sind das Bereiche, in denen Gott möchte, dass wir uns einbringen? Ich glaube ja. Gibt es dafür einen Auftrag an die Gemeinde? Unbedingt. Die Gemeinde kann ein wunderbares Beispiel sein für einen Spiegel der Gesellschaft. Und wir haben in der Bibel zum Beispiel die Gemeinde in Korinth. Ich mag diese Gemeinde, weil ich immer wieder das Gefühl habe, da ist doch sehr viel ähnlich zu dem, was wir hier in Berlin leben. In der Gemeinde in Korinth, da heißt es im 1. Korintherbrief in 6, Vers 9, dass sie aus diesen ganzen herausfordernden Leuten bestand, die sich in der Stadt so tummelten. Da waren ehemalige Räuber, Prostituierte, Ausbeuter und Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen in der Gemeinde. Und diese Gemeinde wusste, was Erlösung bedeutete. Und sie wusste, dass Umkehr möglich ist, dass ein Neuanfang möglich ist und dass es eine Chance wirklich gibt für jeden Einzelnen, aus diesem Alten herauszukommen und neue Hoffnung zu bekommen für sein Leben. Aber die Gemeinde wusste auch, dass damit nicht längst alle Probleme gelöst waren. Da war nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Da gab es immer noch Arme und Reiche in der Gemeinde. Und es wird im Korintherbrief von genug Herausforderungen und Problemen berichtet. Eine der Herausforderungen, die es dort in der Gemeinde gab, war, die wurde sehr deutlich beim Abendmahl. Das ist eigentlich die intimste und vertrauensvollste Form des Miteinanders von Christen. Und da musste Paulus die Gemeinde ermahnen und sagen, hey Leute, es geht überhaupt nicht an, dass die Reichen kommen, sich ihr Fressgelage liefern, voll und satt sind und irgendwie noch gar nicht wissen, wie sie den Rest noch runterkriegen sollen. Und abends, wenn die Armen von der Arbeit kommen, die wirklich den ganzen Tag ackern mussten, damit sie überhaupt ihren Lebensunterhalt sichern können, die nicht um 16 Uhr frei machen konnten, sondern die bis 7 vielleicht noch am Schreibtisch heute oder auf der Baustelle oder sonst wo sitzen. Und die haben nichts mehr abbekommen von dem Essen. Und sie sind leer ausgegangen. Sie waren hungrig gekommen in die Gemeinde und waren hungrig geblieben. Und Paulus hat diese Gemeinde ermahnt, dass sie Rücksicht nehmen auf die Armen. Das Spannende ist aber in dieser Gemeinde, dass Paulus diese Situation ansprechen konnte. Die Ignoranz in der Gemeinde wurde deutlich, weil nämlich die Menschen sich in einer Gemeinde befanden. Die waren zusammen in einer Gemeinde. Die lebten nicht in getrennten Welten. Die trafen sich. Und da wurde das Problem sehr, sehr deutlich. Paulus konnte es also seinen Finger in die Wunde legen, weil in der Gemeinde die Welt sich widerspiegelte. Wenn es eine Gemeinde in Neukölln gibt, die ihre Umgebung widerspiegeln würde, dann würden das eine Gemeinde sein, die aus Arabern, aus Türken, aus Serben, aus Hartz-IV-Empfängern und aus Künstlern bestehen würde. Ich muss euch gestehen, ich kenne keine solche Gemeinde, in ganz Berlin nicht. Wir haben oft sehr getrennte Welten und oft treffen wir uns dann doch nicht. Axel redet immer gern davon, dass unser Auftrag bei Gemeinsam für Berlin ist oder dass der Auftrag für uns Christen in der Stadt ist und das, was wir sehen wollen, dass eine Veränderung der Herzen und der Verhältnisse geschieht. Die Herzen werden verändert, wenn Menschen Jesus kennenlernen, wenn sie Hoffnung bekommen, wenn sie anfangen, ihr Leben zu ändern und einen Grund unter den Füßen zu bekommen. Und das ist ein Prozess und das ist das, was gute Gemeindearbeit ausmacht, Jüngerschaft. Ganz wichtig, das, was Alie auch in ihrer Gemeinde lebt. Die Verhältnisse ändern sich durch eine Reich-Gottes-Perspektive. Wir predigen nicht nur die Erlösung für den Einzelnen, sondern auch Erlösung für die Gesellschaft. Veränderung des politischen oder gesellschaftlichen Systems, wo manchmal tatsächlich Veränderung notwendig ist. Und Veränderung einer ungöttlichen und damit ungerechten Welt. Beides gehört zusammen. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde, als Christen. Manchmal steht das Herz im Vordergrund und die Veränderung der Umgebung kommt danach. Manchmal steht die Veränderung der Umstände im Vordergrund des Systems und danach verändern sich Herzen. Es gehört zusammen und es muss kein Gegeneinander sein. Und das ist, glaube ich, auch die Perspektive für unsere drei Lebenswelten, die wir heute betrachtet haben. Ein versöhntes Miteinander durch Jesus Christus, die sich der Menschen und der Herausforderungen bewusst sind. Durch lebendige Gemeinden, die dieses versöhnte Miteinander widerspiegeln, zur Ehre Gottes. Und dann Veränderung und Impulse hinein auch in unsere Gesellschaft geben, damit es keine Verlierer gibt. Und damit die Ungerechtigkeit weniger wird und die Schere zwischen Arm und Reich nicht größer wird, sondern weniger. Das ist mein Gebet. Vielen Dank.